Ja, das stimmt.
Was denkst du darüber?
Da sind wir wieder beim Feminismus. Also,
Ach komm, wegen 10 Jahren?
ja, wir haben aber auch einen großen blinden Fleck.
Das kann man bei seinen Kindern ausnutzen, oder?
Da dachte ich so, oh mein Gott.
Nee, ich
Und
nicht.
dann so, oh ja.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format, kurz erklärt, bringen wir Beispiele aus unserem Alltag mit und wollen dich auf leicht verständliche Art mit Themen rund um Finanzen und Versicherungen vertraut machen. Das soll dich befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung.
Ich bin Anja Werner, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo, zusammen mit Helene im Marketingteam und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 12 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und davon seit 10 Jahren bei Verwendo.
Hallo Helene.
Hi Anja.
Ich weiß, dass du uns ein ganz, ganz schönes Thema vorbereitet hast, aber in meinem Skript steht Time Fallacy und ich habe nie davon gehört.
Genau, ich habe uns heute mal das Thema Aufschieben mitgebracht. Also, warum wir als Menschen Entscheidungen so gerne aufschieben. Das heißt nämlich Time Fallacy, kommt aus der Organisationspsychologie. Also, es geht darum, dass wir sagen, oh, das mache ich morgen und darum kümmere ich mich später. Und gerade im Finanzbereich ist das immer ein großes Thema, was ich häufig höre. Und ich habe gedacht, wir bereiten das mal ein bisschen auf und bringen vielleicht ein paar Strategien und Ideen mit, wie wir unseren zukünftigen Ichs eigentlich helfen können. Also, dass wir nicht mehr so viel aufschieben.
Und vielleicht hast du sogar ein paar Buchtipps für uns, wenn wir uns da noch weiter vertiefen wollen. Ich würde mich da nämlich gern mal mit beschäftigen. Ich schiebe gerne alles zu der Zukunfts-Anja rüber.
Gerne. Ja, das wäre schon das Erste. Also Time Fallacy habe ich schon gesagt. Da geht es darum, Entscheidungen aufzuschieben oder auf das zukünftige Ich abzuwälzen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Also, weil aufschieben bedeutet ja nichts anderes, als dass wir sagen, aha, das macht nicht die Helene heute, sondern das macht die Helene in 3 Monaten oder in 3 Jahren. So.
Das ist ganz genau die gleiche Helene. Das, was mich immer so ärgert. Ich denke dann immer, ja, dann bist du motivierter oder dann hast du plötzlich Zeit. Nee, hast du auch
Ja,
nicht.
genau.
Ist Quatsch.
Genau, das ist der Gedanke. Also wir glauben, dass wir in der Zukunft mehr Zeit haben oder Energie oder Motivation oder Willenskraft. Und das stimmt überhaupt nicht. Das Phänomen ist eng mit der Prokrastination verknüpft, was viele vielleicht auch kennen, also auch so dieses Nichtstun. Und es gibt eben eine Menge Studien dazu. Also eine Studie besagt, dass ungefähr 20% der Menschen chronisch prokrastinieren, also Dinge nicht tun. Bei manchen Dingen gehöre ich da auch zu, ehrlich gesagt.
Ja, bei manchen nicht auch. Ja, Wäsche ist so ein Thema.
Aber geht ja auch nicht ewig, ne? Irgendwann ist nichts mehr da. Oder.
Doch, geht ewig bei uns. Wir haben so einen kleinen, wir haben so einen kleinen Abstellraum.
Wir kaufen immer neu.
Nee, genau. Wir haben so einen kleinen Abstellraum und da liegt eine große Truhe und auf die kann man die Sachen wunderbar gerade legen und meine Familie ist darauf trainiert, sich dort zur Not dann Sachen rauszusuchen. Wunderbar. Unterwäsche kommt einfach in einen großen Korb. Im Grunde ist das auch schon relativ gut aufgeräumt, finde ich.
Ja, in gewisser Weise. Auf jeden
Gut.
Fall.
Und wie gut ich mich fühle, wenn ich mich aufraffe und diesen Riesenberg Wäsche, den ich da angehäuft habe, dann mal irgendwann wegmache. Da habe ich richtig, da gehen sogar depressive Verstimmungen weg von.
Aber das ist saubere Wäsche, oder?
Ja, natürlich, ganz sauber.
Okay.
Waschen tue ich, das stört mich nicht,
Ach
beziehungsweise die
so.
Waschmaschine. Nur
Ach, das
dieses
Waschen
blöde
stört dich nicht, sondern
Falten.
das Wegfalten.
Ja, das
Ach, ich
Falten.
mag das
Das, was
gerne.
du so
Wäsche mag ich
magst. Ich
gerne.
habe ja schon gesagt,
Ja.
wir müssen mal zusammenziehen irgendwann.
Kein Problem. Habe ich eh vor. Also ich
Ja.
glaube, irgendwann im Alter werde ich nicht mit meinem dann hoffentlich noch Mann nur zusammenleben, sondern mit ganz vielen anderen Menschen. So, jeder hat irgendwie seinen eigenen kleinen Bereich. Man hat aber auch so Gemeinschaftsräume. Das ist so generationsübergreifendes Wohnen fände ich total schön.
Sehr gut.
Aber wir kommen vom Thema ab. Prokrastination. Also das Konzept des Future Self ist von Hal Hirschfield. Wenn ihr diesen Podcast zu Ende gehört habt, dann gebt seinen Namen mal in eurer Podcast-App ein. Der war nämlich in einer Menge toller Podcasts zu Gast und hat ausführlich über das Future Self gesprochen. So heißt, glaube ich, auch das Buch, wo es darum geht. Die Podcasts sind leider alle auf Englisch. Das sind Amerikaner. Aber hey, probiert doch mal einen Podcast auf Englisch. So, nicht prokrastinieren, nicht aufschieben. Funktioniert vielleicht.
Englisch heute lernen, nicht erst morgen.
Genau, nicht erst morgen. Ich weiß gar nicht, wie das Buch auf Deutsch heißt, aber es findet man mit Sicherheit auch unter Hal Hirschfeld. Ich habe eine Menge dieser Podcasts gehört und mich dann auch nochmal genauer mit den Studien beschäftigt. Das finde ich ganz spannend, weil nämlich so gar nicht dieses Prokrastinieren, so ich mache das einfach nicht, sondern wirklich diesen Gedanken, wenn du das tust, dann machst du eigentlich was Schlechtes für dein zukünftiges Ich. Also wie blöd findest du eigentlich dein zukünftiges Ich, dass du dem sagst, pff, mir doch egal, wenn die zukünftige Helene sich dann damit beschäftigen muss, Hauptsache die heutige Helene muss sich nicht damit beschäftigen. Das fand ich ganz spannend.
Das ist wirklich.
Dass das eigentlich ja so die Konsequenz ist, wo man dann sagt, so ja, warte mal, stimmt, eigentlich ist es genau das. So, also man denkt sich so, ja, mein zukünftiges Ich findet es bestimmt total toll, in deinem Fall die Wäsche wegzufalten. Oder in meinem Fall die Steuersachen zu machen. Das mache ich auch immer so auf den letzten Drücker, weil dann gibt es irgendwann doch eine Deadline. So, aber ja, eigentlich totaler Quatsch. Also wenn ich das heute schon nicht schön finden werde, werde ich es morgen auch nicht schön finden. Und dann kommen im Zweifel vielleicht noch Dinge dazu, die ich auch nicht machen will. Also muss ich dann mein zukünftiges Ich auf einmal mit allem beschäftigen.
Ich bilde mir immer ein, dass mein jetziges Ich gerade so viel auf der Uhr hat und mein zukünftiges hat es dann viel leichter. Ich weiß es mittlerweile aus Erfahrung, dass das totaler Quatsch ist, dass es mindestens genauso viel auf der Uhr hat. Und es hat auch ganz genauso wenig Lust wie das jetzige Ich. Aber das ist immer so meine Ausrede, wenn ich aufschiebe. Ja, aber guck mal, wenn du diese Woche war richtig viel und wenn du nächste Woche das machst, da ist ja dann deutlich weniger.
Ja, dazu hat Hal Hirschfeld in seinem Buch auch geschrieben. Also dieser, glaube ich zumindest, oder zumindest hat er Referenzen in seinem Buch zu diesem Gedanken, dass wir in Zukunft einfach mehr Zeit haben. So, das habe ich auch, das kriege ich aber nicht zusammen. Es gibt es auch noch in einem anderen Kontext, hat glaube ich auch noch mal einen eigenen Namen, dass man dazu tendiert, Dinge anzunehmen an Arbeit, die in der Zukunft liegt. Also wenn jetzt heute jemand kommen würde und sagen würde, hey, kannst du jetzt diese Arbeit heute bitte kurz machen? Guckst du auf deinen Schreibtisch und sagst, nee, kann ich nicht. Wenn jetzt aber der gleiche Person kommt und sagt, hey, kannst du das für in 3 Wochen fertig machen? Dann denken wir, klar, in der Zukunft habe ich ja viel mehr Zeit. So, dann mache ich's.
Ja, so bin ich. Das bin ich.
Und ich kenne das. Ich bin auch so. Also, dass ich auch denke, so, ja, geht ja, ich müsste ja irgendwie gehen und so, kriege ich schon irgendwie hin.
Genau, ich habe ja 2 Wochen Zeit, das kriege ich doch irgendwo dazwischen geschoben.
Da sind wir wieder beim Feminismus. Also ja, das ist ein sehr weibliches Thema. Das heißt, wir Frauen sind oft so gepolt und so sozialisiert, dass wir dann halt Dinge annehmen, damit es halt irgendwie allen gut geht. Wir haben so ein Harmoniebedürfnis. So, wir wollen ja auch irgendwie alle befriedigen. Wir wollen, dass es allen gut geht. Und dann machen wir sowas häufig. Also das Nein-Sagen ist wichtig. Und eine Technik, die Sie da nennen oder die er da nennt, ist, dass man sich überlegt, könnte ich das heute leisten? So, also wäre ich bereit, diese Aufgabe heute zu machen? Zeit mal hin und her. Und wenn ich heute sagen würde, so nee, habe ich keinen Bock drauf, also will ich gar nicht machen, dann auch einfach ablehnen, weil das zukünftige Ich wird auch keine Lust darauf haben. So, und dann das zukünftige Ich wird genauso wenig Zeit dafür haben und muss das dann in Zukunft irgendwie einbauen. Das heißt, ich mache heute nichts, außer meinem zukünftigen Ich noch mehr Stress zu bereiten. Also fand ich auch ganz schön zu sehen, ganz viel von dem Stress, den wir haben, machen wir uns eigentlich selber, indem wir Dinge annehmen, von denen wir heute schon wissen, dass das schwierig wird. Weil wenn wir mal in uns hören, wissen wir bei vielen Sachen schon so, nee, habe ich keine Zeit für, werde ich nicht schaffen. Und wir nehmen es trotzdem an.
Wir haben uns ja gerade im Vorgespräch schon darüber unterhalten, Helene, dass du dich gerne mit Psychologie befasst und ich auch. Ich aber mehr so mit dem ganzen Kindheitsthema pädagogische Psychologie, könnte man, glaube ich, sagen. Immer wenn ich irgendwas versuche herauszufinden, wieso Menschen so ticken, dann überlege ich, was wohl in ihrer Kindheit passiert ist. Und da frage ich mich jetzt bei unserem Thema gerade, ob man Kindern Zeitmanagement vielleicht, oder ist das das richtige Wort, aber gerade diese Aufschieberitis aberziehen wäre jetzt auch ein bisschen hart, aber so ein bisschen, ja, es scheint ja irgendwie, entweder liegt es in uns Menschen oder wir sind nicht gut darin, das unseren Menschen Kindern beizubringen, unserer Gesellschaft. Was denkst du darüber?
Ich glaube, dass wir einfach nicht gut darin sind, quasi auf unser zukünftiges Ich zu achten, sondern eher darauf gepolt werden. Vielleicht wir sind noch viel eher sozialisiert worden, dass man es allen recht machen soll, dass man ja nicht einfach ohne Grund Nein sagt, gerade als Mädchen, aber Jungs glaube ich auch. Also unsere Generation tendiert dazu, viel mehr Arbeit anzunehmen, als man irgendwie ohne viel Stress leisten kann. Ich habe das Gefühl, dass die jüngeren Generationen da schon besser sind. Und vielleicht geben wir das unseren Kindern mit. Also ich finde dieses, überlege dir heute, ob das was ist, was du machen kannst und machen willst. Und wenn du das heute nicht machen könntest und machen wolltest, dann sag einfach nein. Also so dieses Achten auf unser zukünftiges Selbst finde ich eigentlich ganz schön, dass wir uns nicht, so wie es heute gerade Vogue ist, wir uns nicht nur mit uns beschäftigen und wann geht's mir gut und wie geht's mir gut und Wellness und Work-Life-Balance, sondern dass wir auch wirklich ein Bild für unser zukünftiges Ich haben. Also wie gehe ich eigentlich heute schon mit meinem zukünftigen Ich um?
Aber das Thema Aufschieben ist doch nicht nur bei Sachen, die ich von anderen kriege, sondern auch bei Sachen, die einfach gemacht werden müssen. Also die Wäsche habe ich ja jetzt nicht direkt von jemand anderen bekommen und die wird auch niemand anderes machen, wenn. Also es geht ja auch um mein eigenes Self-Management, um meine eigene Ordnung. Also ich meine jetzt nicht nur den Haushalt mit Ordnung, ich meine die Kopfordnung, also meine Themen, die ich habe, nicht alle wegzuschieben. Also das ist ja Prokrastination auch mehr, ne? Oder vielleicht kommen wir sonst auch noch dahin, mehr zur Prokrastination. Jetzt vielleicht erstmal zum Thema, was dir Fremde auf den Tisch legen.
Genau das. Also Prokrastination ist ja beides. Es ist ja die Time Fallacy. Also egal, ob es mir jemand gegeben hat oder ob ich es mir quasi selbst gegeben habe. Mhm. Aber auch da, glaube ich, hilft es doch zu sagen, so mein zukünftiges Ich hat halt einfach viel mehr damit zu tun. Also wenn ich Dinge aufschiebe, die ich heute vielleicht innerhalb von 5 Minuten erledigen könnte. So, dann mache ich die einfach nicht und mache ich die nicht. Und mein zukünftiges Ich in einer Woche ist dann einfach 1,5 Stunden damit beschäftigt, die gleiche Arbeit zu machen. Will ich das? Also finde ich das in 1,5 Wochen geil? Nee, finde ich auch in 1,5 Wochen immer noch nicht geil. Ja, dann mache ich doch lieber heute die 5 Minuten.
Ja, es ist so, kennst du das? Das kennt bestimmt jede Hausfrau. Also hoffe ich jedenfalls. Ich komme mir jetzt sonst wieder ganz schlimm vor. Wenn man abends die Töpfe nicht mehr sauber macht und man hat richtig doll gekocht, man hat richtig gut gegessen, man hat auch die Spülmaschine noch eingeräumt, sind aber noch 2 Töpfe. Du weißt genau, wenn ich die jetzt nicht wasche, sind die morgen verkrustet. Also lässt du sie mit Wasser voll und lässt sie trotzdem stehen. Kennst du das?
Ja, aber ich stelle sie dann am nächsten Tag einfach in die Spülmaschine. Also ich mache Wasser rein und dann mache ich sie in die Spülmaschine. Meine Schwiegermutter hat gesagt, wenn das nicht in die Spülmaschine darf, ist es nicht gut. Ich finde das sehr gut.
Fandi das nicht. Es gibt keine guten Pfannen, die in die Spülmaschine dürfen.
Dann sind es keine guten Pfannen.
Es gibt keine guten Pfannen, habe ich gerade gesagt, die in die Spülmaschine dürfen. Okay,
also genau, deswegen, also Schwimu hat immer ich weiß, was du meinst.
Ja, ja. Oder Messer. Also.
Ich lebe das jetzt, was meine Schwiegermutter sagt. Wenn es nicht in die Spülmaschine kann, ist es nicht gut.
Okay, oder man kauft halt einfach immer günstige Pfannen und dann muss man die halt ab und zu ersetzen. Es geht ja auch. Okay, aber zurück zum Thema.
Jawohl.
Bei mir ist es auch ein Thema, Entscheidungen zu treffen, Helene. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Es geht gar nicht so sehr darum, Dinge gleich zu tun, aber wo ich wirklich mich schwer tue, ist, wenn ich mich entscheiden muss und weiß, ich habe eventuell auch noch ein bisschen Zeit, mich zu entscheiden. Ich brauche da eine Deadline. Wenn ich weiß, bis dahin muss ich mich entscheiden, dann mache ich's. Bis zu der Deadline. Wenn ich das aber nicht habe, dann schiebe ich die ewig auf. Also ganz schlimm. Also da muss es wirklich wehtun, dass ich das mache. Was denkst du, wieso ist das so?
Zur Einordnung ist das ja was ich ganz viel erlebe in meinem Beratungsalltag. Also wie du schon gesagt hast.
Ja, das dachte ich mir.
So bei Altersvorsorge, da gibt's halt keine Deadline. Also die fällt mir nicht irgendwann auf die Füße oder die beißt mir ins Bein, wenn ich abends nach Hause komme durch die Tür. So, das heißt, da gibt's so viele Menschen, die das einfach immer wieder vor sich herschieben und sagen, müsste ich mal was tun, weiß aber nicht genau wie oder mache ich nächstes Jahr. Ehrlich gesagt war ich selbst so. Ich bin so in die Branche gekommen, weil ich irgendwann gedacht habe, Mitte 20, ich müsste, glaube ich, mal was fürs Thema Altersvorsorge tun. Aber was eigentlich? Kann ja nicht so schwer sein. Ich informiere mich mal. Habe ich probiert. Damals gab es noch nicht so gute Blogs und Podcasts wie unseren. Bin also quasi kläglich gescheitert und dachte so, ja, Riester, das klingt doch ganz gut. Und was steckt denn da eigentlich hinter? Und dachte, kann ja nicht so schwer sein. Ich habe BWL studiert, das kriege ich schon hin. Und es gab keine Infos. Es gab, was ich gefunden habe, war von den Versicherungen, hey, wir sind die Geilsten, alle anderen sind doof. Und die Nächste sagt, hey, wir sind die Geilsten, alle anderen sind doof. Und dachte, das kann ja nicht sein. Also so bin ich in die Beratung gekommen. Damals, weil ich dachte, ich muss was tun. So, und ich will das jetzt nicht weiter aufschieben. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich es übrigens schon einige Jahre vor mir hergeschoben. Und so geht's den Menschen heute vielfach auch noch, die ich habe. Und da gibt's halt keine Deadline. Also wird ja nirgendwo der Punkt kommuniziert, bis 30 musst du dich mit deiner Altersvorsorge beschäftigt haben, sonst ist vorbei. Stimmt ja auch nicht. Du musst halt einfach nur immer mehr investieren. Also wenn du halt mit 40 oder 45 erst anfängst, dann musst du halt 700, 800, 900 Euro im Monat investieren. Hey, wenn du das kannst, überhaupt kein Thema. Dann kannst du auch erst mit 40 anfangen. können halt die wenigsten. Das heißt aber, es gibt nicht so eine richtige Deadline wie beim Finanzamt. Und das fällt wirklich vielen schwer. Und eben weil ich das so oft erlebe und ich ja schon gesagt habe, ich bin so eine Hobbypsychologin, also ich beschäftige mich viel mit Organisationspsychologie, also solchen Dingen, warum, oder kognitive Psychologie, wie man es nennen will, warum tun wir Dinge, die wir tun, wie sind die Gaps, wie sind die Biases, da gibt es ja ganz viel. Das finde ich sehr spannend. Und ein wichtiger Faktor für dieses ich schiebe Entscheidungen auf, ist das Present Bias, also das ist die Gegenwartsverzerrung. Das heißt, wir gewichten unmittelbare Gefühle oder Kosten stärker als zukünftige Konsequenzen. Also eine unangenehme Aufgabe jetzt erzeugt sofort Stress oder Unlust, so, also vermeiden wir sie. Das heißt, unser gegenwärtiges Ich genießt den Komfort und einen gemütlichen Abend ohne Steuererklärung, ohne die Töpfe zu waschen, während unser zukünftiges Ich dann die Rechnung bekommt. Also wir denken, dass unser Gegenwarts-Ich wichtiger ist als das Zukunfts-Ich. Bezieht sich so ein bisschen darauf, was ich vorhin gesagt habe, unser Zukunfts-Ich ist uns einfach gar nicht so wichtig. So, und wir auch dann aber Entscheidungen treffen mit einer kurzfristigen Belohnung, sag ich mal. So, lege ich jetzt das Geld an für die Zukunft, für die Altersvorsorge oder kaufe ich mir das neue Smartphone? Und da fällt dann in der Regel die Entscheidung auf die kurzfristige Belohnung. Im Prinzip ist das ja auch wieder was, wie wir trainiert werden. Also warum wollen wir mehr Geld verdienen, damit wir, also wir wollen mehr Geld verdienen, damit wir mehr Geld haben, um das dann auszugeben. Das wird uns ja im Kapitalismus auch so präsentiert. So, wir müssen Geld ausgeben, wir brauchen ein neues Auto, ein neues Smartphone, neue Klamotten, dann geht's uns gut. Ist aber ja immer nur ein ganz, ganz kurzer Moment, in dem es uns dann gut geht. Shoppingsucht ist ja so ein gutes Beispiel dafür. Das heißt, man hat ja nie genug. Also es wird ja der Zeitraum, in dem wir uns freuen, dass wir da was Neues haben, wird immer kürzer. Das heißt, wir müssen immer mehr hinterher schieben, immer mehr neue Sachen, damit wir diesen Dopaminrausch haben. Also wenn wir uns belohnen, dann wird Dopamin freigesetzt. Aber das wird halt auch irgendwann wieder abgebaut. Und in allem, Social Media ist da ja auch ähnlich, wollen wir diesen Dopaminrausch. Also wie eine Sucht, dass wir Dinge tun, die immer wieder dazu führen sollen, dass wir Dopamin brauchen, dass da was freigesetzt wird in unserem Körper, dass wir uns irgendwie gut fühlen. Und das sind dann immer eher die kurzfristigen Dinge als die langfristigen, weil es setzt halt kein Dopamin in meinem Körper frei, wenn ich sage, hey, heute habe ich meine Altersvorsorge richtig gut aufgestellt.
So, doch, ich glaube schon, dass es das kann, aber eben erst hinten.
Ja, das stimmt.
Wie mein Mann immer sagt, hinten kackt die Ente. Ich glaube, hinten raus sagst du, geil. Also ja klar, es ist, du hast schon recht, in dem Moment, vielleicht in der Mitte des Lebens, wenn du weißt, ich habe das jetzt schon 10 Jahre angespart, guck mal, was für eine Summe, so das, aber es ist eben trotzdem nicht der absolute Momentkick sozusagen, den wir zunehmend ja jetzt lernen durch unsere, also man muss es ja so sagen, durch unsere Handys, ne? Unsere Handys haben Spiele, unsere Handys haben Freunde, mit denen teile ich mein Erlebnis, die liken das, geil, die liken das, guck mal, wie viele es geliked haben, voll cool, weißt du, so meine ich. Und wir werden wirklich an diese Dopaminsucht so rangetrieben. Und ich glaube, dass unsere Handys da wirklich ein Riesenfaktor sind. Und wenn du sagst, dass wir auch bei Entscheidungen meist uns für den Moment entscheiden, dann ist das wohl auch eben wegen diesem Dopamin dann. Am Ende sind wir ja alle mal bequem. Also und ich glaube, das gehört auch dazu, sich mal fallen zu lassen. Mhm. Aber was sind denn die Konsequenzen, wenn ich das jetzt zum Beispiel immer wieder tue? Also mal abgesehen davon, dass ich morgens den doofen Topf dann doch noch abwaschen muss und ja eigentlich das Kind zur Schule bringen muss, die Brotdose muss voll gemacht werden und so weiter. Und es passt eigentlich gar nicht.
Ja, also es gibt ein chronisches Aufschieben und das kann sehr ernste Folgen haben. Also es gibt Studien, die besagen, dass ständige Prokrastination mit schlechterem mentalen Wohlbefinden einhergeht, mehr Stress, Angststörungen und sogar gesundheitliche Probleme wie Bluthochdruck. So, die Psychologin, oh, das spreche ich jetzt bestimmt falsch aus, Fuchsia Sirua, sagen wir jetzt so, dass Menschen, die ständig Dinge vertagen, öfter gesundheitliche Probleme entwickeln, unter anderem, weil sie selbst wichtige Arzttermine immer wieder verschieben. Also das ist dann wirklich schon chronisches Verschieben. Und finanziell kann das aber, wie wir schon angedeutet haben, fatal sein. Also wenn wir immer wieder aufschieben, Geld fürs Alter zur Seite zu legen, fehlt es uns am Ende einfach. Also wenn ich es chronisch aufschiebe, dann habe ich am Ende wirklich ein großes Problem. Leider weiß ich das immer erst am Ende.
Gut, aber wenn man chronisch aufschiebt, dann hat man auch, glaube ich, dann entsteht dadurch auch ein Leidensdruck, ja. Also ich glaube nicht, dass ein Chef das mitmacht, dann verliert man seine Arbeit. Gesundheitlich hast du gerade schon aufgezählt.
Ja, ja.
Da ist, glaube ich, schon ordentlich Leidensdruck dahinter dann.
Schwierig, ja, das stimmt.
Weißt du, was mich interessiert, ist auch, ob du da Zahlen hast. Also grundsätzlich zum Thema Aufschieben, Entscheidungen verschieben, Deadlines und so.
Ja, ich habe ein bisschen was gefunden. Eine Studie von 2016, die jetzt also auch schon 10 Jahre alt ist, aber immerhin, zeigt, dass Personen, die nicht dieser Gegenwartsverzerrung erliegen und den Wert der Zukunft realistisch einschätzen, im Schnitt 19% mehr Erspartes haben als stark gegenwartsfixierte Personen. Das liegt dann wieder daran, dass vorausschauende Personen früher mit dem Sparen anfangen, also das halt eben nicht aufschieben, also das, das nicht jetzt entscheiden, sondern aufschieben kostet halt am Ende bares Geld. So, da ist dann halt einfach die Altersvorsorge nicht ausreichend. Denn auch da wieder, das hatten wir aber schon, dass einfach viele die Macht des Zinseszinses unterschätzen. Also je länger wir sparen, auch wenn es nur wenig ist, da werden sich die Zinsen, die wir erwirtschaftet haben, die werden wieder verzinst. Der Wert wird wieder verzinst. Das heißt, das ist hinten raus ein wirklich großer Effekt. Hatten wir jetzt schon mehrmals.
Haben wir mal ein gutes Reel zugemacht, ja.
Also mal als Beispiel bei einem Zinssatz von 6%, den man über Aktien oder ETFs vielleicht machen kann. Wenn jetzt jemand, der 20 ist, 50 Euro im Monat beiseite legt und das dann also für 47 Jahre, dann kommt er bei diesen 6% Zinsen da mit 149.000 und ein paar gequetschten, also mit 150.000 Euro raus bei 50 Euro jedem Monat. Wenn jetzt jemand 10 Jahre später anfängt, also nicht mit 20, sondern mit 30, hat der keine 150.000 Euro mehr, sondern nur noch 78.000 Euro.
Ach komm. Wegen 10 Jahren?
Ja. Und das wird sogar noch deutlicher. Wir machen mal, also der fängt mit 20 an oder der fängt mit 22 an. Also hat die Person 47 Jahre oder 45 Jahre. Eben haben wir gesagt, wenn die 47 Jahre Zeit hat, sind wir bei ungefähr 150.000. Bei 45 Jahren sind es 130.000.
Ach komm.
Also 2 Jahre 50 Euro jeden Monat sparen, führt durch den Zinseszinseffekt hinten raus, dadurch, dass sich die Zinsen immer wieder selbst mitverzinsen, führt das zu knapp 20.000 Euro mehr Guthaben.
Aber wenn ich das so höre, ne, dann müsste man eigentlich jetzt anfangen, für die Rente meiner Kinder zu sparen, die wahrscheinlich eh keine staatliche Rente mehr erwarten. Einfach weil es Sinn macht und die können das dann irgendwann, muss gar nicht viel sein, übernehmen und weiterzahlen.
Das macht durchaus Sinn. Das machen viele Großeltern für ihre Kinder. Was die Eltern meistens machen, ist ein Sparen für den 18. Geburtstag, Führerschein, Auto, Ausbildung, Studienjahr, genau, sowas. Auch wichtig ist ja nicht mal die kurzfristige Belohnung, sondern schon auch eher mittelfristig bei jüngeren Kindern. Aber ja, das macht auf jeden Fall Sinn, das Geld für die Kinder, wenn man es denn hat, da sind wir ja auch wieder, ne? Habe ich das Geld heute zur Verfügung, um das anzulegen? Aber wer das hat, da macht es auf jeden Fall Sinn. Also das ist hinten raus wirklich auf eine lange Laufzeit. Guck mal, machen wir mal 50 Euro, 67 Jahre.
Mach mal 10 Euro, weil das hat doch, kann doch jeder, also der jetzt nicht gerade 5 Kinder hat natürlich, das ist wieder was anderes, aber wenn ich 1 oder 2 Kinder habe, kann ich doch 5 bis 10 Euro, mach doch mal 10 Euro, nur aus Spaß. Was käme am Ende des Lebens des Kindes raus, wenn es nur 10 Euro wären? Ist ja wirklich wenig.
10 Euro jeden Monat, 6% Zinsen bei 67 Jahre sind 100.000 Euro.
Ja, guck mal, oder? Also ich meine, das ist doch nicht nichts.
Ja.
Würde ich doch meinem Kind gerne geben für seine Rente, ihre Rente, je nachdem.
Und um das nochmal deutlich zu machen, wenn ich 10 Euro jeden Monat einzahle für 67 Jahre, habe ich 8.040 Euro eingezahlt. Also
ehrlich?
Das ist der Teil, den ich bezahlt habe und die Zinsen sind 92.000 Euro.
Ist ja komplett abgefahren.
Das ist der Zinseszinseffekt.
Ich fange jetzt wieder an. Helene, heute fange ich wieder an. Du hast es geschafft. Die Entscheidung ist getroffen. Leute, ihr müsst da rausgehen und müsst Geld beiseite legen. Danke.
Ja, beiseite legen reicht nicht. Man muss es halt anlegen. Ne? Also wenn ich es jetzt nur unter das Kopfkissen lege, dann habe ich halt 0%. Dann habe ich 8.040 Euro in 67 Jahren. Das sind dann auch nur 8.040 Euro. So, also
und die sind viel weniger wert. Wir dürfen die Inflation nicht vergessen.
Genau. Das heißt, ich habe jetzt 6% angenommen. Das heißt, Aktien oder ETFs müssten es dann schon sein. Und dann gehen wir da wieder davon aus, dass sich die Märkte und das generelle Niveau sich so entwickelt, wie es sich die letzten 120 Jahre entwickelt hat. Ehrlich gesagt, in der aktuellen politischen Lage bin ich da skeptisch.
Darüber können wir aber gerne auch mal in einer anderen Folge reden.
Genau, also, aber es macht auf jeden Fall total Sinn, auch schon mit kleinen Beiträgen anzufangen und zu sparen, weil es hinten raus einfach wirklich ein Rieseneffekt
hat. Cool, danke.
Guck mal, wir haben berechnet 50 Euro für 47 Jahre und sind auf 150.000 gekommen. 10 Euro für 67 Jahre, 100.000. Ja, das ist schon Hammer. Also ja, nochmal zu unseren 150.000. Knapp, wenn ich 50 Euro einspare ab dem 20. Lebensjahr bis zur Rente, dann habe ich 28.200 Euro eingezahlt und meine Zinsen sind 120.000 Euro.
Nicht schlecht.
Also das mal in Kürze der Zinseszinseffekt.
Ja, da müssen wir vielleicht aber noch mal ran irgendwie. Das weiß ich nicht, ob man damit einen ganzen Podcast füllt, aber vielleicht auch mit einem Gast. Und wir haben ja sowieso auch mal überlegt, über das Thema Schulden zu reden. Weiß nicht, ob das sich irgendwie miteinander Hand in Hand gehen kann. Aber lass uns das in Ruhe besprechen.
Das ist gut, schreibe ich mir auf. Würde ich nicht mit dem Thema Schulden in Verbindung bringen, sondern mit dem
Gegenteil.
Thema Sparen in Aktien generell, Cost-Average-Effekt, Zinseszins und so.
Man könnte das ja eigentlich finanzielle Selbstsabotage nennen, wenn man immer dem kleinen Genuss den Vorzug gibt.
Ja, auf jeden Fall. Denn oft merken wir gar nicht, dass wir uns dabei selbst austricksen. Oft ist es ja auch so, dass wir heute was kaufen, was wir später bezahlen. Also der klassische Klarna-Effekt. So, ich möchte die Klamotte, das Möbelstück, das technologische Ding heute haben. Leisten können ist schwierig. Das heißt, ich bezahle es dir in Raten oder ich bezahle es in 30 Tagen.
Vorsicht, Falle.
Und das ist ein riesiges Problem, also was genau da reinfällt, dass wir glauben, unser zukünftiges Ich hat einfach viel mehr Geld, ist in der Zwischenzeit zu Geld gekommen und kann das jetzt alles easy peasy bezahlen. Und also ein großes Thema bei jungen Menschen, die sich wirklich in hohe Schulden stürzen, weil sie eben wieder bei diesem Dopaminrausch, sie wollen die Sache jetzt haben und nicht darauf sparen, sondern kaufen sie jetzt und stürzen sich wirklich in große Schulden, weil sie das nicht bezahlen können in der Zukunft. Also das ist quasi nochmal so das Weitertreiben der Time Fallacy, der Prokrastination. Wie gehen wir mit unserem zukünftigen Ich um?
Stimmt. Ja, das ist eine Falle, über die wir auch in einer anderen Folge unbedingt mal sprechen müssen, weil sie mich persönlich auch wirklich interessiert, weil ich sie um mich herum überall immer wieder wahrnehme, in entfernten, erweiterten, bekannten Kreisen, würde ich mal sagen.
Haben wir ja auf dem Schirm.
Ja, cool. Was passiert in unseren Köpfen? Also du hast dich ja mit diesem Thema schon total beschäftigt, das hört man raus und du hast bestimmt wieder einige Bücher gelesen, wie ich dich kenne, hast ja eben auch schon angedeutet. Was ist der psychologische, welche psychologischen Effekte stecken dahinter, hinter dem Verhalten?
Also da sind eine ganze Menge kognitiver Verzerrungen drin. Also systematische Denkfehler oder auch psychologische Phänomene genannt, die unser Entscheidungsverhalten beeinflussen. Viele davon tragen dazu bei, dass wir nicht handeln oder eben aber auch falsche Annahmen über die Zukunft treffen. Also wie die Time Fallacy, dass wir denken, hey, später habe ich mehr Lust und Zeit, das zu tun. Ein Bias, den wir da wieder haben, wir hatten die Gegenwartsverzerrung, also den Present Bias. Jetzt haben wir den Status Quo Bias, also die Präferenz für den Status Quo. Das heißt, wir Menschen tendieren dazu, alles beim Alten lassen zu wollen. Also eine Veränderung ist generell eher mal ein Risiko. Ich weiß nicht, was passiert da. So, das heißt, ich hätte gern, dass alles so bleibt, wie es ist, weil ich Angst habe vor der Veränderung. Da spricht man dann, also in der Fortschreibung spricht man dann auch von Sunk Costs zum Beispiel. Also wenn ich irgendwann merke, dass das, was ich tue, wirklich nicht gut ist. Also ich bin in einem Job zum Beispiel, der mir wirklich keinen Spaß macht und mir geht's mental nicht so gut. So, aber ich will hier auf die nächste Beförderung hin. Das heißt, ich ziehe das jetzt durch. So, also ich will keine Veränderung. So mache ich jetzt, führt halt dazu, dass wir große mentale Probleme bekommen. Oder ich merke, hey, ich habe jetzt ein Sparbuch gehabt und da kriege ich jetzt gar keine Zinsen mehr drauf. Also die Zinsen sind bei null. Oder wie es ja auch mal eine Zeit lang war, ich zahle sogar Strafzinsen. So, aber ich bleibe lieber dabei, weil da weiß ich, was ich habe. Und wer weiß, ob das Gras auf der anderen Seite wirklich grüner ist, ob es wirklich besser ist. Vielleicht habe ich dann auch mehr Aufwand. So, das heißt, wir bleiben in dem, was wir schon kennen, was wir vielleicht gar nicht gut finden, aber wir kennen es und das reicht. Der Status Quo Bias zur Einordnung wurde 1988 schon von Samuelson und Zeckhauser geprägt. Die haben da mal was zugeschrieben. Und ja, der Bias kann dazu führen, dass wir notwendige Änderungen, also beim Investieren oder auch in unserem Handeln, hinausschieben oder einfach nicht tun. Zweites ist der Omission Bias. Bias würde man übersetzt als Vorurteil bezeichnen, aber bei diesen Biases hier haut das irgendwie nicht so richtig hin. Also, dass ich Dinge unterlasse. Bedeutet also, ich habe eine Tendenz, schädliche Unterlassungen milder zu bewerten als schädliche Handlungen. Also wir fühlen uns besser, wenn wir nichts tun, selbst wenn das Nichthandeln ebenso negative Folgen hat. Also jetzt mal im Kontext Geld.
Nicht zum Arzt gehen.
Ja, genau.
Ah ja, Kontext Geld.
Also ja, Kontext Geld wäre, also das Nichtstun, also nicht investieren, fühlt sich subjektiv sicherer an, als aktiv eine Entscheidung zu treffen, die sich dann falsch anfühlen könnte. Also ich investiere lieber gar nicht, als dass ich vielleicht eine Aktie oder ein ETF oder einen Aktienfonds wähle, der sich im Nachgang falsch anfühlen oder vielleicht auch nicht ganz richtig sein könnte. Ja, wo ich vielleicht nicht die beste Entscheidung getroffen habe, so habe nicht so viel Rendite gemacht wie der Markt. Und aus Angst quasi vor dieser negativen Konsequenz des Handelns tue ich einfach gar nichts, unterlasse ich einfach alles. So, das heißt, die Untätigkeit führt dazu, dass wir Chancen verpassen, Risiken ignorieren oder sogar größere Risiken eingehen, weil natürlich auch das Nichthandeln immer eine Konsequenz hat. Also es ist ja ein Trugschluss zu denken, wenn ich nichts tue, passiert es auch nichts. Also das Nichtstun hat ja auch Konsequenzen. Gehe ich irgendwo bei einem Streit dazwischen oder nicht? So gehe ich dazwischen, hauen die sich vielleicht kurz aufs Maul, gehe ich nicht dazwischen, ist vielleicht am Ende einer tot oder so. Aber in unseren Gedanken ist das Nichtstun immer besser als was tun und das könnte vielleicht potenziell falsch sein. Mhm. Nächstes ist das Paradox of Choice, also das Paradox der Wahl. Klingt erstmal positiv, bedeutet aber, dass ich zu viele Wahlmöglichkeiten habe und mich da nicht entscheiden kann.
Ich glaube, das haben Kinder ganz oft. Ich beobachte manchmal Eltern, die ihre Kinder vor unfassbar viele Entscheidungen im Restaurant, wo willst du sitzen, was willst du essen, welches Getränk? Ne? Vielleicht noch die Frage, was für ein Teller, willst du lieber mit Stäbchen oder mit, dann denke ich so, meine Fresse, gib denen doch einfach eine Gabel und setz die irgendwo hin. Das ist doch egal.
Ja, ja. Das sind ja viele kleine Entscheidungen. Und oft haben wir aber auch, dass ich quasi aus einer Menge auswählen muss. Eine Freundin von mir hat einen Café gehabt und hatte da auch einen Eistresen. Und sie hat immer gesagt, die schlimmsten Eltern waren die, die erstmal alle 20 Eissorten vorgelesen haben, einer Dreijährigen oder so. Mhm. In der Hoffnung, dass die noch weiß, was das erste Eis war. So, da hat sie auch mal gesagt, was für ein Quatsch, sag halt Vanille, Schoko, Erdbeer.
Du kennst doch die Vorlieben deines Kindes irgendwann auch. Ne? Hier gibt's übrigens auch Maracuja-Eis, du trinkst doch so gerne den Saft, willst du es mal probieren? Sowas, weißt du, das kannst du ja, damit genau vorlesen. Aber dass du da nicht After-Eight-Eis, da weiß das Kind überhaupt nicht, was du meinst. Ja, komplett. Ich beobachte das auch immer super gerne. Aber ich denke, überfordert die doch nicht permanent die ganze
Und dann hatte
Zeit.
Sie noch Sachen mit Alkohol, so Eierlikör-Eis. Und dann war so, nee, Eierlikör nicht. Okay, Schatz, Eierlikör nicht. Also so, sag's doch mal. Da hat es zweimal Eierlikör gehört. Dann so, also ja.
Dann willst du, oh, vor allen Dingen nicht. Dann willst du das unbedingt.
Genau,
das ist doch
ja
klar.
Das nicht, wissen wir ja, findet in unserem Kopf nicht statt.
Ja.
Das Paradox of Choice ist vom Psychologen Barry Schwartz. Der hat 2004 rausgefunden, dass je mehr Auswahl wir haben, desto schwerer fällt die Entscheidung und desto unzufriedener sind wir oft im Nachhinein. Also bei Finanzentscheidungen ist das klassisch. Ich habe zig Banken, Dutzende ETFs, unzählige Tarife. So, und dann ist es noch sehr komplex und dann verschiebe ich die Entscheidung lieber. So, ich mache das später nochmal alles in Ruhe. Und das Paradox of Choice sorgt also dafür, dass wir manchmal nicht wählen, weil wir theoretisch perfekt entscheiden wollen und uns deswegen nicht festlegen können.
Ich habe da einen Trick. Kennst du das, wenn die Speisekarte im Restaurant zu lang ist und du sagst so, boah, keine Ahnung, wie viele Pizzen, Nudelgerichte denn noch so? Also ich kenne das, ich habe das oft und ich habe da einen Trick und der Trick, der passt, glaube ich, ganz gut. Ich frage oft den Kellner, was er am liebsten isst. Das mache ich wirklich total oft, wenn ich überhaupt keine Idee habe. Wenn er dann natürlich was sagt, was ich jetzt nicht essen würde, aber eigentlich esse ich auch alles, muss man fairerweise sagen. Ich probiere auch super gerne neue Dinge. Und das passt aber deshalb auch ganz gut, weil ich mir beim Thema Finanzen ja einen Makler oder eine Maklerin suchen kann, die den Überblick hat und vielleicht auch Erfahrungen mit vielen Produkten, ne? Da kann ich fragen, Helene, was würdest du denn kaufen, wenn du auch gerade im Lotto gewonnen hättest, so wie ich?
Das machen viele. Also ganz viele meiner Klientinnen fragen mich nach Empfehlungen. Also ist ja auch irgendwie mein Job zu sagen, hey, das sind die das sind die Optionen, ich würde das und das empfehlen, weil, ich meine, am Ende habe ich schon mal gesagt, bin ich für diese Empfehlung auch haftbar, das ist auch voll okay. Ich habe am Anfang, als ich in die Branche gekommen bin, dazu tendiert, also weil ich einfach so viel gelernt habe, habe ich dazu tendiert, alle Infos weiterzugeben und habe genau das bei meinen Kunden ausgelöst, das Paradox.
Of choice,
genau. Weil nämlich ich denen so viel erzählt habe, also ich habe quasi alles Wissen, was ich hatte, so einmal mäßig über die ausgekippt. Und das ist natürlich viel zu komplex und das führt dann dazu, dass man denkt, jetzt weiß ich nicht so genau. Und meine Kollegen haben immer gesagt, bei sowas ist die Salami-Taktik gut. Also quasi das zu geben, was der Kunde fragt, was er wissen will, das zu geben, aber nicht gleich den ganzen Eimer auszuschütten. Mhm. Ich mache, glaube ich, mittlerweile sowas dazwischen. Ich finde es immer noch schwierig, wichtige Dinge, von denen ich weiß, dass sie wichtig sind, die der Kunde jetzt gerade vielleicht nicht auf dem Schirm hat, nicht anzusprechen, weil der Kunde nicht danach gefragt hat. Da nee, fühle ich mich auch, also das ist so ein Omission-Ding, ja, auch wenn ich es nicht sage, hat es ja Konsequenzen. Und da finde ich es wichtig, das auch zu sagen. Also wenn ich weiß, das ist ein Produkt, das ist gut, das ist aber sauteuer, dann sage ich das auch. So, dann sage ich, das ist ein wirklich teures Produkt, macht aber Sinn, weil. So, also gebe ich vielleicht Informationen, die der Kunde gar nicht haben will, die ich aber wichtig finde, um eine gute Entscheidung zu treffen. Bei vielen Sachen mache ich es aber dann auch wirklich salamimäßig, weil wie gesagt, das sind ja auch oft Dinge, die der Kunde, die Kundin gar nicht wissen will. So, also das ist ja totaler Quatsch, alles Wissen so einmal mäßig auszukippen. Jetzt wird es gar nicht mehr gehen, der einmal ist viel zu voll. So, dann würden wir stundenlang da sitzen. So, und es macht auch einfach keinen Sinn, das ist ja doch irgendwie mein Job, quasi zu sagen, ich check das im Vorfeld, ja, habe das geprüft, das ist da alles drin, was wir brauchen oder das ist nicht drin, das brauchen wir vielleicht auch nicht, weil... Ja.
Ja, und du hast halt auch einfach längere Erfahrungswerte. Selbst wenn du mir jetzt alles Wissen überstülpst, dann kann ich trotzdem nicht sagen, wie hat sich das vielleicht in den letzten 5 Jahren entwickelt und was ist im Moment politisch wie, dass es sich so entwickeln würde wahrscheinlich und so. Da hast du halt total Erfahrungswerte. Das ist schon nochmal was anderes. Deswegen frage ich den Kellner, was er gern isst.
Ja, spannend. Habe ich noch nie gemacht.
Er hat alles einmal ausprobiert, so ziemlich jedenfalls, und sagt mir dann immer, was sein Favorit ist.
Ein weiterer Punkt ist die kognitive Dissonanz. Also das bezeichnet das mentale Unbehagen, wenn ich 2 widersprüchliche Überzeugungen habe. Also wenn unser Verhalten nicht zu unseren Werten passt. Wir hatten das mal so, ich will eigentlich nachhaltig leben, dann weiß ich, darf ich nicht fliegen, möchte ich aber trotzdem, weil ich ja auch Fernreisen machen möchte. So diese Spannung ist unangenehm, so, und die löst man sie, indem man eine eigene innere Überzeugung ändert und sich vielleicht auch Dinge einredet und schönredet. Also indem man sagt so, wie lange geht das denn eigentlich noch so? Und es ist ja auch wichtig, andere Kulturen kennenzulernen. Eine andere kognitive Dissonanz kann sein, Elektroautos sind total gut, wir fahren noch einen Diesel. Und meine kognitive Dissonanz ist, was ist jetzt eigentlich besser? Sollte ich mir jetzt ein E-Auto kaufen? Das ist ein neues Auto, was produziert wird. Oder fahre ich einfach diesen Diesel, der jetzt schon 10 Jahre alt ist, aber immer noch fährt, fahre ich den jetzt einfach weiter? So, ich weiß, Diesel ist per se nicht so gut. So, wir brauchen Öl, auch irgendwie blöd. Auf der anderen Seite ist es ein neues Auto. Genau, das ist so meine kognitive Dissonanz. Oder auch das Reisenthema. Ich mag auch Fernreisen. So, ich finde es wichtig, andere Kulturen kennenzulernen. Ich möchte andere Kulturen kennenlernen. Und dann mache ich vielleicht keine kurzen Flugreisen mehr. So, das ist so mein Ding, dass ich sage, ich würde jetzt nicht von Hamburg nach Frankfurt oder nach München fliegen. Das mache ich dann mit dem Zug. Ist auch unangenehm, bin ich halt viel länger unterwegs. Fliegen wäre einfacher, aber so. Also wir lösen dann unsere eigene Spannung, indem man sich auch vielleicht was einredet, klingt so negativ, aber indem man es für sich einfach selbst auflöst. So, oder man verschiebt die Diskrepanz in die Zukunft. So, also ich kann jetzt wieder auf das Thema sparen. So, ich weiß, dass es wichtig zu sparen ist, aber ich spare nicht. So, also da habe ich auch ganz viele, die kommen und sagen, ja, ich müsste mal was tun, ich tue aber noch nichts. So, und das wird auch zu einem Problem, weil die Spannung immer größer wird. Wenn man merkt, so, ich müsste jetzt mal sparen, aber tue ich nicht. So, oder ich sage mir dann halt einfach, ach, im Moment geht's noch nicht. So, das mache ich, wenn ich den neuen Job habe. Das mache ich, wenn der eine Kredit abbezahlt ist. So, also diese Rechtfertigungen erlauben uns dann, das Aufschieben immer weiter fortzusetzen, ohne dass wir uns dabei
also
schlecht fühlen.
Die kognitive Dissonanz dabei ist diese Rechtfertigung. Oder ist die kognitive Dissonanz der Anfang, diese Fragestellung,
Die kognitive Dissonanz ist die quasi die Widersprüchlichkeit in den Glaubenssätzen. Das ist die Dissonanz. Und die löse ich halt, indem ich das rechtfertige vor mir selbst. Ein ganz toller Bias, den wir hier auf jeden Fall nennen müssen, ist der Blindspot-Bias. Das ist nämlich der Bias, dass wir selbst von uns immer glauben, diese Biases nicht zu haben.
Echt? Da habe ich Imposter.
Adam Grant hat ihn auch mal den I'm not biased Bias gelesen. Also es gibt ganz viele Biases, also ich habe jetzt einige genannt, dann gibt es noch ganz viele andere. Und wenn wir die so hören, denken wir ganz oft so, ja, nee, ich nicht. Also 80% der Menschen sind rassistisch, ich nicht.
Also das würde ich jetzt Menschen zuordnen, die sowieso mit dem Ego-Probleme haben, die sich sowieso für besonders halten oder so, weil ich habe das nicht. Also ich würde eher immer sagen, das habe ich auch oder das kenne ich von mir auch und so. Also gibt es bestimmt verschiedene Typen.
Ja, aber der ist tatsächlich sehr verbreitet. Trifft nicht auf jedes Bias zu. Also ich würde jetzt auch nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch bei jedem Bias denkt, habe ich nicht. Aber bei manchen sagt man so, jo, voll. Und bei anderen sagt man eher, nee, habe ich nicht.
Aber ist das nicht normal? Ich meine, manche hat man auch vielleicht einfach wirklich nicht so doll.
Ja, wir haben aber auch einen großen blinden Fleck. Denn wir glauben, dass uns viele Biases oder Dinge nicht betreffen. Also ich würde ja sparen, aber ich kann wirklich nicht. Es geht wirklich einfach nicht. Also andere Menschen, ja, die schieben das vielleicht auf, so, aber ich kann wirklich nicht.
Okay.
So, oder ich muss wirklich auf den neuen Job warten. Gibt ganz schöne Studien dazu. Zum Beispiel glauben in Umfragen rund 85% der Menschen, sie sind weniger voreingenommen als der Durchschnitt. Was ja statistisch unmöglich ist. So, also Durchschnitt 50% und 85% der Menschen glauben, sie sind weniger voreingenommen. Das geht beim Autofahren weiter. Die Studie kann ich jetzt nicht genau zitieren, aber es gibt eine Menge Menschen, die glauben, also man sagt irgendwie 50% der Autofahrer fahren scheiße Auto und 80% der Menschen glauben aber, dass sie nicht zu den 50% gehören. Also das ist statistisch quasi gar nicht möglich. Also alle fahren schlecht Auto, außer ich.
Ich habe da auch ein Blindspot-Bias-Beispiel, weil ich bei allen Beispielen für den Blindspot-Bias, das du, die du gerade aufgezählt hast, sexistisch war, obwohl ich von mir selber denken würde, dass ich nicht sexistisch bin, weil ich immer dachte, das sind doch Männer, die das denken. Also entschuldigt, liebe Männer, die Letztverbleibenden, das ist natürlich Quatsch. Also ich bin sexistisch.
Diskriminierend in anderer Weise.
Manchmal.
Genau, also das finde ich so spannend, weil wir, weil wir total dazu tendieren. Und als ich das erste Mal davon gehört habe, dachte ich auch so, nee, nee. Und dann dachte ich so, oh mein Gott.
Nee, ich nicht.
Und dann so, oh ja, voll. Genau, voll. Also nicht bei dem, aber so bei anderen dachte ich so, ja, nee, das ist bei mir nicht so. Und dann davon zu hören und dachte so, oh ja, fuck. Also ein großer ist der Confirmation Bias, dass wir uns Informationen suchen, die unsere Meinung bestätigen. So, und das mögen wir vielleicht denken, dass wir das nicht tun, aber eigentlich tun wir es doch. Also wir sind harmoniebedürftig, wir wollen, dass Menschen uns zustimmen, wir wollen uns weniger streiten. So, das finde ich so spannend. Also den finde ich wichtig, das zu kennen, dass es das gibt, dass man denkt so, ja, also bei anderen auf jeden Fall, ja, guck mal, so, der hat Angst vor Veränderungen, so Status Quo Bias, so, ja, aber ich nicht. Ich finde Veränderung total geil. So.
Nee, ich nicht. Und Status Quo Bias bei mir voll da. Aber ja gut, also ich habe alle Biases außer den.
Wir sind ja auch nicht immer gleich. Also es gibt ja da durchaus Entscheidungen und Dinge, wo wir den Status Quo beibehalten wollen und bei anderen Sachen nicht. Aber zu glauben, dass wir deswegen nie so handeln, das ist halt, glaube ich, das Fatale. Deswegen wollte ich den unbedingt nennen. So, das fand ich noch wichtig zu sagen. Also wenn ihr denkt, dass ihr die Biases nicht habt, denkt nochmal genauer nach und guckt mal, welcher euch vielleicht doch überlistet.
Ja, fragt einfach die Menschen, die euch lieben. Also wirklich auch die, weil die werden euch das dann schon beibringen. Aber fragt die Menschen, die ihr gut kennt, die euch gut kennen und die euch lieben. Ich glaube, die sagen euch das dann, ob die das beobachtet haben bei euch.
Das stimmt. Das ist eine gute Idee.
Okay, richtig, richtig viele Fallen, ich merke schon. Und was kann ich jetzt tun, um nicht länger mein zukünftiges Ich so zu überlasten und zu überladen und es immer wieder zu strafen?
Es gibt ein paar bewährte Strategien auch wieder aus der Verhaltensforschung. Ein Konzept, das mir persönlich sehr gut gefällt, ist das Temptation Bundling. Auf Deutsch klingt es nicht so gut, dann wäre sowas wie Verlockungsbündelung. Dabei
schön.
Koppelt man Dinge, die man gerne macht, mit dem, was man tun sollte, aber vielleicht nicht so gerne macht. Also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das heißt, es gibt eine kleine sofortige Belohnung und man die ungeliebte Aufgabe macht man. Das Konzept hat Katie Milkman von der Wharton School 2014 untersucht und so benannt. Und als Beispiel nennt sie immer ein tolles Audiobuch hören oder irgendwie eine Serie gucken. Das darf man aber nur, wenn man dabei Sport macht. So, also ich möchte diese Serie suchten, aber ich gucke diese Serie nur, wenn ich dabei Sport mache. Oder in einem Fact-Experiment hat man Leuten in einem Fitnessstudio ein spannendes Audiobuch zur Verfügung gestellt, aber nur dann, wenn sie auch im Gym waren. So, und das war halt so spannend, dass die Leute weiterhören wollten und dann sind sie auch zum Sport gegangen.
Oh, das ist gut. Die
Temptation Bundling-Gruppe ging in dem Experiment 51% öfter ins Fitnessstudio als die Kontrollgruppe. Also der Drang zu erfahren, wie geht die Geschichte weiter, hat sie motiviert, regelmäßig zu trainieren.
Ah, das kann man bei seinen Kindern ausnutzen, oder?
Ja, finde schon. Ich finde, machen wir doch auch oft, oder? Ja. Erst muss man aufräumen und dann gibt's die Belohnung. Dann darf man Fernsehen gucken oder so. Ist jetzt nicht gebündelt.
Nee, ich versuche gar nicht zu belohnen und zu bestrafen, aber vielleicht ist das auch nicht richtig. Habe ich schon immer versucht zu vermeiden.
Also wir machen es oft schon. So nach dem Motto, jetzt muss mal hier aufgeräumt werden und wenn dann aufgeräumt ist, dann können wir putzen und dann könnt ihr Fernsehen gucken oder so. Vielleicht noch zum Thema Geld. Also wie kann denn das aussehen? Zum Beispiel, wenn du da draußen jetzt ungern deine Finanzen durchgehst oder das monatliche Budget machst, kombiniere das doch mit etwas, was du liebst. Also zum Beispiel gönn dir dabei einen richtig guten Kaffee. Wir haben da gerade einen tollen Code, FAIR10 bei morning-coffee.de.
Absolut.
Oder leg deine Lieblingsmusik auf, nur während du die Excel-Tabelle fliegst. Also sonst hörst du das nicht. Das ist natürlich ja,
das,
selbst.
Das wäre Kastei. Ich kann nicht ohne meine Lieblingsmusik leben. Das mache ich nicht.
Vielleicht aber was du gerne machen möchtest.
Ja, verstehe schon.
So, das wäre jetzt wirklich das Bündeln. Man kann es natürlich auch entzerren und sagen, hey, wenn ich die Excel gemacht habe, dann.
Genau. Das mache ich tatsächlich. Ich mache zum Beispiel, habe ich auf meinem Handy nur ein einziges Spiel, weil man sonst dazu neigt, die aufzumachen. Und das ist Malen. Also ich male da nur so Bilder aus. Ist nur einfach ganz meditativ. Und ich mache ganz oft so, dass ich zum Beispiel sage, du malst jetzt ein Bild und danach musst du aber dies und jenes machen. Und dass es oder auch danach natürlich, je nachdem, wie es zeitlich gerade passt oder was ich vorhabe. Aber ja, das mache ich. Dieses Entzerrte mache ich. Aber gleichzeitig finde ich doof, weil ich kann die Musik nur halb so gut genießen, wenn ich eine Tabelle aufhabe. Oder Sport und Lieblingshörbuch finde ich auch ganz schwierig, Kombi, weil ich mich dann auch gar nicht so gut konzentrieren kann. Aber ja, grundsätzlich bin ich bei dir.
Ja, im Prinzip, genau. Also entweder, wenn ich es bündeln kann, dann gerne. Ansonsten kann ich es natürlich auch direkt dahinter machen. So, ich mache jetzt Sport und danach gönne ich mir den leckeren Kaffee oder so.
Genau die gleiche Zeit, die ich Sport gemacht habe, darf ich dann mein Hörbuch weiterhören. Das finde ich zum Beispiel
ja,
cool.
Sowas.
Und Pause machen. Ja.
So.
Chillen. Ja, das ist cool. Okay.
Das ist eine Idee. Gibt noch ein paar andere.
Ja, bitte, hau mal raus.
Also so konkrete Wenn-Dann-Pläne, so aus dem Zeitmanagement kennt man vielleicht so Implementierungsintentionen. Also nicht nur sagen, ich sollte mal meine Altersvorsorge angehen, sondern einen genauen Plan festlegen. Also wenn Sonntag 10 Uhr ist, dann setze ich mich an den Laptop und vergleiche Fonds.
Ah ja.
So, also das nicht nur zu sagen, ich müsste mal oder ich sollte mal, sondern das wirklich als Intention oder als Plan zu formulieren mit einer Zeit.
Habe ich auch ein gutes Beispiel für unsere HörerInnen. Wenn du jetzt einen Plan machen willst, dann machst du jetzt den Plan. Wenn der Podcast zu Ende ist, rufst du mal Helene an, weil du müsstest das auch dringend angehen.
Das wäre ein konkreter Wenn-Dann-Plan. Also
ja,
eine,
gutes Beispiel.
Ja, sehr gutes Beispiel. Die Theorie dazu stammt von Peter Gollwitzer. Der hat in vielen Studien belegt, dass solche konkreten Pläne die Umsetzungsrate deutlich steigern.
Oh, ich bin in allem schlecht, verdammt.
Was ich auch schön finde, ist die 5-Minuten-Regel. Die kann man kombinieren mit dem Thema Aufteilen. Also oft schieben wir ja Dinge auf, weil eine Aufgabe riesig wirkt. Also ich stehe vor so einem Riesenprojekt oder so, boah, ich müsste mal alle Versicherungen prüfen. Ich habe hier 3 Ordner. Pff, das wird echt ein großes Ding.
Kenn ich. Die Strategie.
Und da hilft es oft, in kleinen Schritten zu denken. Ich habe immer das Beispiel von einem ehemaligen Kollegen bei der Bahn in Frankfurt, der mir mal diese selten dämliche Frage gestellt hat, wie isst man einen Elefanten? Seine Antwort war, scheibchenweise.
In Scheiben, genau. Ja.
Ich finde es so blöd, weil ich denke, ich will keinen Elefanten essen. Aber das hat halt so, also es hat sich so eingeprägt, dass ich bei solchen Dingen immer an diesen blöden Spruch denken muss. Also wenn er euch hilft, auch wenn ihr keine Elefanten essen wollt.
Ja. Aber es ist doch also, nur so
genau
ein Spruch.
Das ist es so. Also es ist scheibchenweise. Also mit kleinen Dingen anfangen. So, ich muss es nicht alles heute lösen. So, aber ich fange jetzt mit einer kleinen Scheibe an und dann noch eine und noch eine. Das ist der eine Teil. Und dann vielleicht auch zu sagen, ich fange 5 Minuten damit an. Das ist die 5-Minuten-Regel. Kommt aus der Motivations- und Prokrastinationsforschung. Und da verpflichten wir uns, nicht die Aufgabe komplett zu erledigen, sondern sie nur 5 Minuten zu machen. Also, und nach den 5 Minuten kann man ohne schlechtes Gewissen aufhören. So, das heißt, ich sage, ich will joggen gehen und fange einfach 5 Minuten damit an. Ich ziehe also meine Joggingklamotten an und gehe 5 Minuten laufen. Und nach 5 Minuten höre ich auf. Punkt. Oder Steuererklärung, richtig blödes Thema, mache ich einfach jeden Tag 5 Minuten. Und in der Praxis passiert dann oft 1 von 2 Dingen. Entweder ich höre nach 5 Minuten auf, dann habe ich trotzdem Erfolg gehabt. Ich war 5 Minuten laufen oder ich habe 5 Minuten was für meine Steuererklärung getan. Oder.
Aber die meisten machen bestimmt weiter, ne? Man ist dann drin halt und
in
so.
In der Forschung habe ich gelesen, sagt man sogar, dass man die ersten Wochen, Monate wirklich nach 5 Minuten aufhören soll.
Aha.
Weil man sich sonst selbst in Erfolgsdruck bringt. Also genau, man in der Praxis bleibt man dann oft dran und joggt nicht nur 5 Minuten, sondern joggt dann 10, 15, 20 oder macht nicht nur 5 Minuten Steuererklärung, sondern 30. Kann aber dazu führen, dass man das dann am nächsten Tag nicht mehr macht, weil man sagt, gestern habe ich ja 30 Minuten gemacht, da sind meine 5 Minuten für heute aufgebraucht.
Ich mache das ganz anders, aber das ist überhaupt nicht jetzt belegt oder also gar nicht, ne? Sondern was ich gelernt habe auch schon von zu Hause, was aber auch ein Kumpel von mir, der formuliert das etwas drastischer, aber ich glaube, das kann ich hier gar nicht so sagen, wie er es sagt. Und ich mache das auch so mit meiner Tochter tatsächlich oft, dass ich sage, wenn ich einen Riesenhaufen, sagen wir doch einfach, Laub essen soll, dann hole ich mir doch den größten Löffel und bring das hinter mich, oder?
Ja.
Also gut, wenn er halt riesig ist, dann geht das natürlich gar nicht, da hast du recht. Also es geht vielleicht einfach um die Größe, aber bei uns sind es oft, keine Ahnung, Hausaufgaben oder Lernen für eine Arbeit, wo dann ewig diskutiert wird und ich dann halt einfach sage, pass mal auf, guck mal, hier haben wir jetzt diesen Riesenhaufen Laub. Das ist eigentlich was anderes, aber ich möchte das nicht sagen, das ist immer so eklig. Wir haben diesen riesigen Elefanten und ich muss den jetzt möchte den hinter mich bringen, damit danach mein Leben wieder schön ist. Dann hole ich mir doch den größten Löffel, den ich habe und löffel das mal schnell. Und diskutiere nicht eine Stunde vor diesem Haufen rum sozusagen. Ich glaube, beides ist aber gar nicht, also widerspricht sich ja gar nicht. Es geht ja darum anzufangen. Bei dem einen halt in kleinen Schritten, weil man weiß, es ist einfach riesig und es wird mich belasten, das zu machen. Bei dem anderen halt nicht zu diskutieren, um es dann hinter sich zu bringen.
Ja,
ne?
Ja und halt ja. Dann zu sagen, jetzt mache ich 30 Minuten so, sondern halt, wie du sagst, es geht halt wirklich ums Anfangen.
Ja,
und
ja,
wenn man
genau.
weiß, dass man dann aufhört, dann mach es wirklich täglich nur 5 Minuten. Bis du irgendwann ja. nach ein paar Wochen sagst, so okay, heute mache ich mal wirklich länger und dann aber dabei bleiben, dass man es dann die anderen Tage auch wieder 5 Minuten macht, weil sonst trickst man sich nämlich selbst wieder aus. Also dann sagt man, oh, jetzt habe ich 1 Stunde gemacht, so dann brauche ich ja jetzt nicht mehr und dann ist nämlich auch vorbei, weil dann hört man ja wieder auf. Dann muss man sich erst selbst wieder daran erinnern, dass man ja die 5-Minuten-Regel machen wollte und dann wieder anfängt. Also dann ist es quasi ein neues Anfangen wieder.
Ja, ich verstehe. Genau, das sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Absolut, was ich jetzt gerade als Beispiel gebracht habe. Aber bei uns funktioniert das psychologisch sehr gut, wenn ich meiner Tochter sage, hier ist jetzt die Matheaufgabe, die du nicht magst. Das sind jetzt 10 Aufgaben, relativ viel. Aber du musst die heute machen, weil morgen schreibst du halt eine Arbeit. Du hast gar keine Wahl. Ich muss jetzt einmal gucken, wie gut du das kannst und wo noch Hänger sind. Mach halt. Und dann gibt's Diskurs oder gab es früher, als wir das halt, irgendwann haben wir dann halt genau das gesagt. Du, pass auf, das ist jetzt dieser Haufen Laub, der muss jetzt gegessen werden und und das hat wirklich funktioniert, dass sie dann gesagt hat, okay, hat sie ja recht. Also danach kann ich wieder machen, was ich will. Ich bringe es jetzt einfach schnell hinter mich sozusagen.
Ich glaube, das ist halt auch einfach die Unterschiedlichkeit, wie Menschen reagieren. Ich bin so, also ich denke mir halt, wenn es weg ist, ist es weg. Dann kann ich mich auf die Couch setzen und mein Hörbuch hören. Also ziehe ich es jetzt halt durch. Mein Mann nicht. Der macht dann halt einen Teil. Kann dann setzt er sich aufs Sofa. Dann macht er wieder einen Teil. Dann wieder nicht. So, also da sind wir sehr unterschiedlich. Führt auch regelmäßig zu Reibung.
Ja, ist klar. Ich und mein Mann sind da auch verschieden. Aber ich glaube, es geht ja auch tatsächlich um den Berg der Arbeit. Also wenn ich halt einen Riesenberg Wäsche habe und ich mache jeden Tag 5 Minuten, wäre sie immer weg. Und wenn ich halt den Riesenberg Wäsche auf einmal verlege, dann ist es eben ein Riesenberg. Und das dauert halt ewig, ne? Und es geht einfach nur um die Menge, die vor einem liegt. Und da kann dieses 5-Minuten-Ding eine gute Idee sein, absolut. Aber gehen wir mal weiter.
Ja, ein Punkt, da hatten wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen, sind Fristen oder Deadlines. Also setzt dir gern selbst Termine. So unter Druck arbeiten wir oft effizienter. Irgendwann mit dem 31. Juli habe ich einen Sparplan eingerichtet oder sowas. Bis Ende des Monats habe ich mich mit Altersvorsorge beschäftigt. Da habe ich auch immer wieder Kunden, die das tun. Gegen Ende des Jahres kommen nämlich oft im Dezember noch Leute, die sagen, Helene, wir müssen jetzt mal über Versicherung sprechen. Und dann ich immer so, okay, alles klar. War wohl ein Vorsatz.
Viele bei uns ja sagen das.
Ja, das hilft bei vielen Leuten auch, sich das irgendwo aufzuschreiben und dann wirklich oder Jahresvorsätze oder sowas, also Fristen und Deadlines setzen. Und das zukünftige Ich sichtbar machen. Das habe ich vorhin auch schon gesagt. Also denkt einfach mal mehr über euer zukünftiges Selbst oder euer zukünftiges Ich nach. Also wenn ich jetzt das weiter aufschiebe, dann tue ich meinem zukünftigen Ich nichts Gutes. Und dazu gibt es auch tolle Forschung, auch wieder von Hal Hirschfield, den ich vorhin schon genannt hatte. Da wurden in Experimenten Leuten digitale Altersbilder von sich gezeigt. Also wie sehe ich denn so im Rentenalter aus? Und die, die ihr gealtertes Ich gesehen haben, entschieden sich anschließend signifikant mehr Geld für die Rente zurückzulegen. Warum? Weil sie plötzlich eine emotionale Verbindung zu der älteren Person gespürt haben. So, das bin ich selbst in 30 Jahren. Man kann auch Ähnliches in kleineren Schritten machen. So, man kann seinem zukünftigen Ich einen Brief schreiben. Stell dir konkret vor, wie du mit 70 lebst. So, dann wird das Fremde quasi greifbarer.
Ich habe das vielleicht schon mal in einem Podcast erzählt. Ich gehe ja ganz oft schon seit meiner Kindheit übrigens in Zwiegespräch mit mir selbst. Und zwar mit dem Ich, dass ich kurz vor meinem Tod sein werde. Und in meinem Fall ist das immer jemand, dem es noch gut geht vor seinem Tod, aber der einfach weiß, ich bin uralt, es kann nicht mehr lange gehen. Mit dem Ich gehe ich ganz oft ins Zwiegespräch und frage es, was es jetzt machen würde. Und das hilft total gut. Ich weiß nicht, warum, das mache ich schon, seit ich ein Kind bin. Das hilft total gut, sich einfach vorzustellen, was würde die Anja, die nicht mehr viel Zeit hat, daraus machen sozusagen? Was würde die jetzt machen? Und da gehst du dann auch mal ein Risiko ein und so, weil man sagt ja auch immer so schön, das, was man nicht gemacht hat, das bereut man eher als das, was man gemacht hat. Auch wenn mal was schiefgegangen ist. Und ich glaube das auch. Also auf jeden Fall, die gibt mir immer gute Ratschläge, die alte Frau in mir.
Ja, spannend. Cool.
Ja, mach ich schon immer.
Schön. Ja, das mag ich. Das probiere ich
mal. Probier mal.
Letzter Punkt, geht vielleicht auch in die Richtung, ist soziale Unterstützung und Accountability. Also jemandem davon zu erzählen, was man vorhat, dem Ehemann oder im Freundeskreis so zu sagen, so ab dem nächsten Monat lege ich jetzt 50 Euro beiseite. Das erzeugt einen gewissen sozialen Druck. So, also vielleicht hat man auch gegenseitig ähnliche Ziele und kann sich dann gegenseitig dran erinnern. Also oder sagen, hey, du, erinnere mich mal in 3 Monaten dran, ob ich das noch tue, ob ich das gemacht habe. Und dann, wenn dann die Person fragt, hey, hast du das getan? Und man dann sagen muss, nein, dann das finden wir auch nicht so gut so als Menschen. Das heißt, wir nehmen uns Unterstützung von außen, um uns quasi selbst Druck zu erzeugen. Das finde ich auch noch eine gute Idee.
Ja, kenne ich auch den Trick. Den habe ich mal in irgendeinem Buch gelesen. Und das ist auch so, also man nimmt sich ja irgendwie Anfang des Jahres immer vor, ja keine Ahnung, Fitnessstudio, gesunde Ernährung. Und wenn du das aber ganz vielen Leuten erzählst, dann ist es voll unangenehm, wenn du das nicht durchziehst, weil du das auch vielen Leuten erzählen musst und musst dir da irgendwie ausdenken, warum du das jetzt nicht mehr machst. Genau, ja.
Genau.
Ja, den Trick kannte ich schon.
Rechtfertigung und so. Ja.
Vielen Dank, Helene. Diese ganzen Strategien nehme ich mit. Ein paar davon kannte ich, wie gesagt, schon. Habe ich mich ja auch immer gleich gemeldet, brav, und habe dir da von meinen Sachen erzählt. Und ein paar davon sind mir neu, aber ich werde auf jeden Fall ein bisschen was in meinen Alltag versuchen zu integrieren. Ich finde besonders beruhigend allerdings zu hören, dass das ganz normal ist und dass viele Menschen das kennen. Also diese Verzerrung kennen, dieses Aufschieben kennen und man dagegen was tun kann. Und ich habe es eben schon mal angesprochen, wenn du in puncto Finanzen jetzt was tun willst, wir haben immer einen Linktree in unseren Shownotes und in diesem Linktree findet ihr auch immer die Möglichkeit, Termine bei Helene zu buchen, wenn ihr das jetzt angehen wollt. Gar kein Problem, da dürfte noch ein bisschen Platz drin sein, gern. Hier und da. Und Dankeschön, dass du das Thema mitgebracht hast. Ich finde, wir sollten daraus vielleicht auch ein YouTube-Video machen. Was denkst du?
Ja, finde ich eine gute Idee.
Da sollte auch bald eine kleine Überraschung rauskommen. Und wenn ihr diese Folge hört, dann schaut doch mal bei YouTube vorbei, ob die kleine Überraschung schon rausgekommen ist. Ob es da schon ein paar schöne Filmchen für euch gibt.
Ja, ich finde es schön. Ich hoffe, dass da draußen jetzt der oder die ein oder andere sitzt und vielleicht sich wiedererkannt hat und an der einen oder anderen Stelle, bei dem einen oder anderen Punkt, es muss ja nichts Finanzielles sein, es kann ja auch der Wäscheberg sein, der da neben einem liegt.
Der wirklich neben mir liegt.
Sich aufrafft und irgendwie einen Plan macht, das jetzt anzugehen und wir uns einfach selber besser kennen. Also jetzt wir wissen, okay, mein Gehirn trickst mich aus und jetzt trickst sich eben zurück aus. Oder jetzt kümmere ich mich einfach mal mehr um mein zukünftiges Ich und bin nicht so gemein zu dem. Das war eine schöne Folge, Anja. Es hat mich sehr gefreut.
Vielen, vielen Dank, dass du auf mein zukünftiges Ich achtest, Helene. Danke.
Das machen wir gemeinsam.
Man sollte sich eben selbst wie den besten Freund behandeln. Vielen Dank für das schöne Thema.
Sehr schön. Bis zum nächsten Mal, Anja.
Mach's gut, Helene.
Tschüss.
Tschüss.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.